Liebe Freunde der Kunst, liebe Mitglieder des Erfurter Kunstvereins, ach, eigentlich kann ich ja fast alle persönlich begrüßen, die heute hier sind. Ich freue mich, dass ich heute in Vertretung von Susanne Knorr, die ganz kurzfristig gesagt bekam, dass sie etwas später hier erscheinen muss. Ich freue mich, dass ich heute Professor Dr. Andreas Ziemann vorstellen kann. Er ist Mediensoziologe an der Bauhaus-Universität in Weimar. Er hat bis vor kurzem, er sagte gerade bis vor einer Woche, als Dekan der Fakultät Medien in Weimar gewirkt. Aber ich darf ihn vielleicht ganz kurz etwas ausführlicher noch vorstellen, unseren Referenten. Er wurde 1968 in München geboren. Für die Sächsisch sprechenden unter uns, man spürt das dann doch noch ein bisschen. Also das R wird dann doch so intoniert, dass man es hört. Er hat in Essen studiert, und zwar Kommunikationswissenschaft, Germanistik, Psychologie, von 1990 bis 96. Er hat im Fach Soziologie an der Universität Essen promoviert. Er war dann längere Zeit wissenschaftlicher Mitarbeiter und auch wissenschaftliche Hilfskraft in den Bereichen Kommunikationswissenschaft und Soziologie an der Universität Essen. War wissenschaftlicher Assistent von Professor Dr. Krallmann an der Universität Essen, und dann folgt die Wendung aus dem Ruhrpott nach dem schönen Thüringen. Das heißt, im Dezember 2003 begann er als Juniorprofessor an der Bauhaus-Universität in Weimar in der Fakultät Medien. Seit 2009 ist er dort ordentlicher Universitätsprofessor. Gut, vorher war er auch ordentlich, aber im Junior, also schlechter bezahlt, ne? So auch. Muss man das doch sagen. Er hat im Jahr 2010 sich habilitiert in dem Fachkontext Soziologie und Medienwissenschaft und war seit Mitte 2010 bis vor kurzem Dekan der Fakultät Medien. Und wenn wir das verfolgt haben, im Augenblick gibt es ja gerade da die Auflage und auch die kulturpolitischen schulpolitischen Bemühungen, die beiden Fakultäten Gestaltung und Medien etwas enger miteinander zu verzahnen. Das sind also Dinge, Prozesse, die er in den letzten Jahren und Monaten mit begleitet hat. Professor Ziemann ist als Autor diverser Bücher schon hervorgetreten. Ich will nur ganz wenige davon nennen, aber er hat eine Soziologie der Medien herausgegeben, 2006, nicht nur herausgegeben, sondern geschrieben. Ein Band, der eine zweite Auflage 2012 erlebte. Er hat Grundkurs Kommunikationswissenschaft geschrieben und erkenntniskritische und topografische Implikationen der Soziologie Georg Simmels. Dazu hat er ein Buch veröffentlicht mit dem Titel Die Brücke zur Gesellschaft. Andere Themen, die er bereits in den 90er Jahren bearbeitet haben, waren zum Beispiel im Blickfeld des Anderen, eine kommunikationsphilosophische Betrachtung der Frühphilosophie und Sozialontologie Jean-Paul Sartres. Das Thema heute, Medienwandel und die Kraft der Utopie, ist natürlich etwas, was uns, die wir an zeitgenössischer Kunst interessiert sind, die wir an auch, sagen wir mal, den philosophischen Umbrüchen in unserer Gesellschaft interessiert sind, das da mitten ins Fragezentrum hineinweist. Denn ich glaube, dass wir und vor allen Dingen unsere Erfahrungswelt heute so stark mediendominiert ist wie in keiner Generation zuvor. Das hat Vorteile und das hat auch Nachteile, und vielleicht wird Herr Ziemann heute ja auch nochmal auf diese Aspekte eingehen. Ich auf jeden Fall bin sehr gespannt, was er uns zur Kraft der Utopie und zum Medienwandel heute hier vortragen wird. Ich bitte ihn ans Pult. Danke. Ach so, und
Herr Schütz, vielen, vielen Dank für die freundliche Einleitung. Ich habe schon gesehen, dass Sie auf mein Typoskript gespickt haben. Das haben Sie so charmant gemacht. Ich könnte fast abgeben und Sie übernehmen weiterhin. Oder vielleicht doch nicht, weil ich dann die Pointierung vielleicht an einigen Stellen besser noch herausstellen kann. Werte Damen und Herren, verehrte Gäste, also wie einleitend unter anderem schon gerahmt, ich habe einen kultur- und mediensoziologischen Hintergrund und vor diesem Hintergrund habe ich auch diverse kultur- und mediensoziologische aktuelle Forschungsinteressen und das ist so ein Interesse, das ich jetzt so seit einem Jahr verfolge und aber durchaus noch mit am Anfang stehe. Die Kunstwendung werde ich Ihnen versuchen, ein wenig mit zu präsentieren und das sind dann aber eher, sagen wir mal, Ansatzpunkte, auf die ich dann eher in der Diskussion dann noch gespannt bin und geradezu auf Ihre aktive Mithilfe setze. Also vor, gerade jetzt sagen wir mal im engeren Begriff der Mediensoziologie und mediensoziologischer Forschungsprojekte interessiert mich nicht zuletzt, wie bestimmte Medienentwicklungen und Medienveränderungen sich historisch erklären lassen und aufgrund welcher medialer Einflüsse oder anderweitiger kultureller und gesellschaftlicher Kräfte sich dann bestimmte mediale Innovationen durchgesetzt haben, damit die Auswahl an Gebrauchs- und Aneignungsmöglichkeiten erhöhen. Also es gibt oftmals die These, ein neues Medium würde grundsätzlich eigentlich die älteren und bis dato etablierten Medien verdrängen. Ich halte das für fast durchweg schlichtweg falsch. Es geht weniger um eine Verdrängungsthese, sondern eigentlich um eine Ausweitungs-, um eine Ergänzungsthese. Und vor dem Hintergrund dann eigentlich immer die Idee und die historische Anfrage, wie sich nicht nur eben die Medien durchsetzen, sondern wie sie damit geradezu den Freiheitsspielraum an neuen Aneignungs- und Gebrauchsmöglichkeiten steigern und eben nicht geradezu minimieren und wie sie damit dann eben so eine neue Assemblage, könnte man sagen, mit den alten, etablierten, funktionstüchtigen Medien bilden und dann geradezu sich neu parallel daneben setzen. Wenn man das Ganze soziologisch und gesellschaftstheoretisch generalisiert, dann fällt zügig auf, und einige Gesellschaftstheoretiker mit medialem Interesse machen das auch so, dass man relativ zügig verschiedene Epochen der Gesellschafts- und Kulturentwicklung unterscheiden kann und jeweils mit einem dominanten Leitmedium korreliert. Und das Ganze kann man dann idealtypisch in eine chronologische Reihung bringen, die natürlich als solche durchaus erstmal ahistorisch ist. Und wenn man so verfährt, müsste man also idealtypisch sagen, wir haben es in den frühen Stadien der Menschheitsgeschichte mit einem oralen Zeitalter zu tun, spätestens mit den zivilisierten griechischen Stadtstaaten und dem Römischen Reich mit einem alphabetisierten literalen Zeitalter. Und seit der Mitte des 15. Jahrhunderts sehen wir im Rahmen sozialer Stratifikation, also neue Gesellschaftsform, also einer Schichtengesellschaft, die evolutionäre Errungenschaft des Buchdrucks etabliert. Es folgt dann um 1900 die Ära der Audiovisualität und seit den 1970er Jahren mit dem Durchbruch des Computers das gegenwärtige Zeitalter, eventuell der sogenannten multimedialen Digitalisierung. Und das Ganze könnte man dann in eine entsprechende Abfolge, wie ich sie als Synopse Ihnen mitgebracht habe, eventuell einteilen. Und das Interessante und Bedeutsame könnte sein und sollte sein, dass man sowohl die Gesellschaftsformen und die entsprechenden Gesellschaftsstrukturen und auch die jeweiligen Leitmedien geradezu revolutionär denken muss und eben nicht evolutionär. Und das Besondere soll dann sein, etwas ist dann revolutionär, wenn es mit den vorgängigen Medien oder mit den vorgängigen kulturellen Errungenschaften und den vorgängigen Gesellschaftsstrukturen nichts, aber auch gar nichts gemein hat. Also ich komme später so implizit immer mal wieder darauf zu sprechen. Eine Evolutionstheorie würde eher davon ausgehen, dass wir es tatsächlich mit einem Wandel innerhalb einer bestimmten Epoche, innerhalb eines bestimmten Zeitalters zu tun haben und das geradezu dann eine sukzessive Entwicklung von etwas bedeutet, aber dominant eher, sagen wir mal, im Modus der Pfadabhängigkeit. Wenn etwas im Modus der Pfadabhängigkeit entsteht, dann kommt tatsächlich nie das Neue als ein entsprechender Sprung zustande. Und das würde dann tatsächlich die Revolution markieren und in diesem Sinne haben also diese Leitmedien als mit einer revolutionären Charakteristik tatsächlich nichts gemeinsam mit den jeweils vorgängigen und die jeweilige Gesellschaftsform auch nicht. Des Weiteren scheinen dann aus soziologischer und mediengeschichtlicher Perspektive Medien- und Gesellschaftsentwicklung zwingend aneinander gebunden. Das bedeutet, dass erst spezifische gesellschaftliche Bedingungen zu neuen Medienerfindungen führen, also gesellschaftliche Bedingungen wie etwa ein liberaler Markt, wissenschaftlich-technische Experimentalanordnungen, eine demokratische Verfassung oder die rechtlich verankerten Zusagen an Freiheit und Vernunft des Individuums. Und wenn man von diesen eher spezifischen gesellschaftlichen Bedingungen ausgeht, dann wäre das zum Beispiel, um es eben historisch zu verdeutlichen, ein Ansatzpunkt, um zu erklären, wieso Mitte des 15. Jahrhunderts Gutenberg erfolgreich in Europa den Buchdruck platzieren kann und Bisheng als eigentlich der originäre Erfinder des Buchdrucks das Ganze um 1030 in China eben genau nicht durchsetzen kann. Und das hängt tatsächlich an gesellschaftsstrukturellen Voraussetzungen. Dass aber, also vor diesem Hintergrund, gesellschaftliche Bedingungen zu neuen Medienerfindungen führen, dass aber umgekehrt auch neue Medienerfindungen, neue Medientechnologien wiederum die Gesellschaftsstrukturen beeinflussen und verändern. In dieser zweiten Hinsicht wäre die Ausbildung immer komplexerer Gesellschaftsformationen ohne neue Mediengattungen und ohne damit verbundene neue Kommunikationsstrukturen und vor allem auch Integrationsprinzipien nicht möglich gewesen. Pointiert gesagt, ohne Schrift keine Hochkultur, ohne Buchdruck keine Reformation und ohne digitalisierte Medien keine Weltgesellschaft, vor allem keine instantane, echtzeitgebundene Weltgesellschaft. Das bedeutet in einer ersten Fassung schlussendlich, Medienwandel ist auf der einen Seite Indikator für Forminnovation und Formatinformation im Feld von Medienwandel und Medientechnik. Also Indikator, er symbolisiert das Ganze. Er ist aber, mit Koselleck gesprochen, zugleich der Faktor, also derjenige, der etwas auslöst, der Faktor für nachfolgende strukturelle Veränderungen von Wahrnehmung, Handeln, Kommunikationsprozessen, Kultur und Gesellschaft im Generellen. Teil 2, die Utopie. Inmitten dieser Wechselwirkung zwischen Gesellschaft und Medien, zwischen Gesellschaftsstrukturen und Medienkulturen, liegt eine Kraft verankert, die einerseits durch Medien bedingt ist, insofern Medien das Wahrnehmen, Handeln und gemeinsame Wirken ermöglichen, strukturieren und verändern, und andererseits darauf ausgerichtet ist, mit Medien neue Medien hervorzubringen. Ich nenne dies vorläufig die menschlich-künstlerische Kraft, Vorstellungen und Ideen zu realisieren und zu neuen Formen und Formungen vorzudringen. Diese ästhetische Kraft, und die könnte man jetzt auf der einen Seite ganz klassisch, was sich viele heutzutage nicht mehr trauen, anthropologisch fundieren und anthropologisch ausrichten, zum Beispiel mit einer Überschussidee à la Arnold Gehlen. Man könnte diese ästhetische Kraft aber ganz, also eher künstlerisch-ästhetisch lesen, wie zum Beispiel Christoph Menke jüngst in seinen ästhetischen Studien. So, diese ästhetische Kraft geht nie in den jeweilig produzierten Formen auf, sondern besitzt etwas Überschüssiges, das wiederum zu neuen Sichtweisen, neuen Ideen und Formen drängt. Diese Kraft unterliegt oder korreliert auch des Weiteren der modernen Funktionsauffassung von Kunst. Einer Funktionsauffassung, der zufolge diese neue Welten in der uns bekannten Welt zur Anschauung bringt, uns inmitten des Gewohnten irritiert und sinnesästhetisch bereichert. Kunst, unter anderem mit Luhmann gedacht und gesprochen, verdoppelt also die Welt, um in der Wirklichkeit mit neuen Wirklichkeitsformen zu spielen und qua ästhetischer Rezeptionserfahrung spielen zu lassen. Ein besonderes Beispiel dieses ästhetischen Wirkens bieten meines Erachtens alle Ausprägungen der Utopie, literarische, bildliche oder kinematografische Utopien. Die Utopie gründet auf der Differenz zwischen historisch gegebener Wirklichkeit und extrapolierten Möglichkeiten. Sie produziert geradezu den besonderen Abstand zwischen Erfahrung und Erwartung. Wieder ein Begriffspaar unter anderem von Reinhard Koselleck. Und je höher der Abstand bzw. die Nichtberührung zwischen Wirklichkeit und Möglichkeit, umso größer der Erwartungsraum mit all seinen entsprechenden Insignien auf eine glücklichere, gerechtere, freiere, entlastendere, schönere Welt. Die Utopie entspringt also der Unzufriedenheit an dieser Welt. Sie verdankt sich einer Erfahrung und betont diese noch, dass nämlich die Lebensverhältnisse nicht so sind, wie sie sein könnten oder bisweilen auch sein sollten. Mangel und Wunsch sind deshalb die beiden konstitutiven Eigenschaften und Antriebe einer jeden Utopie. Sie gehört der aktuellen Welt aber nicht mehr an, sondern liegt sowohl zeitlich als auch räumlich in einem Irgendwo und Nirgendwo. Deshalb ist sie vom Wort Ursprung gleichermaßen der gute Raum, Eu, wie auch der Nicht-Ort, U. Idealtypisch gibt die Utopie eine Richtung und eine soziale Verfassung vor, die sich realisieren könnte oder sollte. Sie untersteht deshalb dominant der politischen Idee einer besseren Gesellschaftsform und der positiven Auffassung von Fortschritt, der im Modus der Linearität selbst zur Perfektion der sozialen Verhältnisse führt und beiträgt. Was mich nun an den verschiedenen Formen und Ausprägungen der Utopie besonders interessiert, sind nicht die Konkretionen zu neuer Gemeinschaft und friedlicher Sozialität, wie sie von Platon an über Thomas Morris zu Francis Bacon und dann etwa Huxley entwickelt und ausformuliert wurden und werden. Mich interessiert stattdessen vielmehr, welche Medien und welche Technologien das neue utopische Leben ermöglichen und strukturieren. Und noch genauer, welche Medien und technologisch neuen Lebensentwürfe aus der Gattung der Utopie eventuell in Entwicklungslabore und dann in die moderne Lebenswelt eingedrungen sind. In diesem Sinne verstehe ich Utopien als latente Kräfte der Innovation oder als Potentialitäten künftiger Realitäten. Das ist natürlich jetzt erstmal nur eine Hypothese. Historisch kann man tatsächlich verfolgen, wo gibt es je bestimmte Ideen oder sagen wir mal Entstehungsherde, die zu einer bestimmten Entwicklung geführt haben. Die Hypothese könnte jetzt auf der einen Seite etwas missverstanden werden, und das können Sie mir in der Diskussion gleich um die Ohren hauen, als hätten Entwickler, Ingenieure, Erfinder tatsächlich konkrete Utopien gelesen und diese zum Anlass genommen, dann eine bestimmte Erfindung so zu tätigen. Das wäre tatsächlich eine zu direktionale Verbindung, die mir eher fernsteht. Sondern mir geht es eher um das Gedankenspiel, ob das einer von vielen Entstehungsherden sein könnte, der das mit angeleitet haben könnte. Und deswegen also das theoretische Spiel, in welcher Art und Weise ist in dieser literarischen Gattung etwas angelegt, was sich dann eben realisiert findet. Und deswegen muss man das aber nicht geradezu kurz schließen oder ein Jungteam geradezu herstellen zwischen einem konkreten Ingenieur und einem Autor. Können wir dann nochmal genauer diskutieren. Utopien spielen, mit Kausele gesprochen, mit der Gleichzeitigkeit der Ungleichzeitigkeit. Gleichzeitig existieren dann gegenwärtige und zukünftige Gegenwart und oft, reflexiv gesteigert, auch zukünftige Zukünfte. Meine Suche erstreckt sich dann vor allem auf den Eigengehalt von Medientechnologien als menschlichen Wunschmaschinen. Solchen Wunschmaschinen, die in der Diktion Sigmund Freuds uns zu Prothesengöttern machen und uns etwa schneller und bequemer fortbewegen lassen oder als architektonische Infrastrukturen uns funktionaler wohnen und leben lassen. Analytisch wie empirisch konzentriert sich mein Fokus dominant aufs 19. Jahrhundert. Warum? Die Grenzscheide soll mit der Entwicklung des Flugzeugs 1903 und mit der Durchsetzung von Film und Fernsehen als den audiovisuellen Leitmedien ab Beginn des 20. Jahrhunderts verbunden sein. Also das markiert die Grenze. Gleichwohl werde ich Ihnen Beispiele zeigen, nicht, dass Sie dann gleichermaßen wieder verwundert sind, die zum Beispiel dominant aus den 1960er Jahren herrühren, bei denen ich aber vermute, von mir aus mit eher Abi Warburg gesprochen, dass es sich dabei eventuell um eine konkrete Bilderwanderung handeln könnte, also Übernahmen von Utopien des 19. Jahrhunderts, die sich in den 60er Jahren wiederfinden. Und das wäre also nicht der erste Andockpunkt, sondern die Literatur des 19. Jahrhunderts. Und insofern hoffe ich, dass dieses historische Framing trotzdem überzeugen kann. Um ein Anliegen anschaulich zu machen, springe ich mal direkt in eine literarische Utopie hinein und es macht sich sofort Enttäuschung breit. Wenn Sie beispielsweise Thomas Morris' Utopia aus dem Jahre 1516 lesen, dann finden Sie an Medien auf dieser Insel mit ihren 45 gleich strukturierten Städten letztlich nur den Buchdruck erwähnt. Den Buchdruck, durch den alles wissenswerte Wissen fixiert, verbreitet und archiviert wird. Egalitäre Ausrichtung des Ackerbaus und Handwerks dominieren, wissenschaftlicher Unterricht gehört in die Freizeit und eigenständige Bestrebungen oder Institutionen, die technischen Fortschritt ermöglichen und befördern, sind eine Leerstelle. Und das wäre jetzt aber gleichermaßen wieder eine andere Anfrage, wie Utopien ab dem 16. Jahrhundert und im 17. Jahrhundert gleichermaßen auf der einen Seite zwar auch spezifische Medien und geradezu ihre Leitmedien brauchen, die dann von mir aus eben den sozialen Frieden a. ermöglichen und b. stabilisieren, in welcher Weise die aber ebenfalls einer hochgradigen Pfadabhängigkeit unterliegen. Morris kennt eben nur den Buchdruck und interessiert sich nicht für die Fortentwicklung von Technik. Und wieso kommt es aber geradezu dann so ab dem langsamen Einbruch des 18. Jahrhunderts mit einer vollkommen neuen Fortschrittsidee und vor allem einem sehr, sehr positiven Glauben an den technischen Fortschritt dann zu ganz anderen Ausprägungen eben in literarischen Utopien, vor allem im 19. Jahrhundert. Also von daher 16. Jahrhundert, Morris Utopia, in dieser Hinsicht eine Enttäuschung und mediale Erfindungen eine Leerstelle. Also springen wir in der Zeit und ich greife auf eine Erzählung des deutschen Begründers der technisch-utopischen Literatur, also des Science-Fiction-Genres, zu, auf Kurt Laßwitz. Und ich beziehe mich konkret auf Kurt Laßwitz' Erzählung Bis zum Nullpunkt des Seins, die 1869 verfasst ist und im Jahre 2371 spielt. Das Medium der Verständigung im 24. Jahrhundert ist dort eine neu eingeführte Universalsprache. Die Fernorientierung findet über private Doppelfernrohre statt, die einen Sichtradius von 25 Kilometern erschließen. Die Nahrungsaufnahme erfolgt teils und auf der einen Seite über sogenannte Universalkraftextraktpillen, die einen in wenigen Sekunden ein ganzes Menü verspeisen lassen, und teils auf der anderen Seite über öffentliche Garküchen oder private Wundertische, aus denen die gewünschten Speisen nach dem Tischlein-Deck-Dich-Prinzip hervorkommen. Und in besonderer Weise, so nach Laßwitz, gibt es ein Geruchsklavier, das verschiedene olfaktorische Atmosphären und Stimmungen zu produzieren imstande ist. Zum Wohnen und Bewegen schreibt Laßwitz selbst: Im Jahre 2371, Zitat, sah man sich genötigt, die Wohnhäuser in so gewaltigen Dimensionen aufzutürmen und die Gärten über ihnen anzubringen, da man den Raum der ebenen Erde dem Ackerbau vorbehalten musste. So wogten denn am Boden die Getreidefelder, wo immer Luft und Licht es gestatteten. Darüber standen auf festen hohen Säulen die Gebäude der Menschen, in deren unteren Stockwerken die Industrie ihr geschäftiges Leben trieb. Weiter oben folgten Privatwohnungen und die Krone des Ganzen bildeten anmutige Gärten, deren freie und gesunde Lage sie zum beliebtesten Aufenthalt machte. Die Aufeinanderfolge von 15 bis 25 Stockwerken war übrigens durchaus nicht mit Unbequemlichkeiten verbunden, denn der Luftwagen war das gewöhnliche Verkehrsmittel. So, man könnte das jetzt soziologisch durchgehen, hochgradig interessant, wie geradezu zum Ende des 19. Jahrhunderts plötzlich nochmal Stratifikation, also geradezu Schichtung dominiert. Also man könnte sagen, das sind auch klassenspezifische Verhältnisse, die da geradezu präsentiert, produziert oder auch repräsentiert werden. Ein kleiner Punkt ist interessant, wenn ich Ihnen die Nahrungsaufnahme mit den Universalkraftextraktpillen auf der einen Seite vorgeführt hatte, dass parallel, und das wäre ebenfalls wieder so ein eigenartiger Modus der Pfadabhängigkeit, Landwirtschaft und Ackerbau, mit dem die ganze Weltbevölkerung geradezu ernährt werden soll, trotzdem dominieren. Also man muss sich fragen, wenn es die Universalkraftextraktpillen gibt, die das eigentlich alles viel bequemer, funktionaler und so weiter machen, warum die chemische Industrie sich nicht durchsetzt. Und sie ist ja unter den Wohnhäusern selbst mit angesiedelt. Nein, es gibt parallel dazu diese eigenartige, und das haben utopische Gattungen oftmals an sich, eine geradezu konservative Haltung trotzdem noch zu eigentlich bestehenden Verhältnissen. Also in dieser Art und Weise muss trotzdem auch der Ackerbau realisieren und beibehalten werden. Bleiben wir eher etwas stärker bei den technischen Errungenschaften, dem Luftwagen der letzten Zeile. Das Luftauto, das Aerovehikel, ist ein in der Science-Fiction- und Utopie-Literatur durchaus prominentes Fortbewegungsmittel. Wir werden es später noch einmal bei Jules Verne auftauchen sehen. Laßwitz selbst aber ist in einer zweiten utopischen Erzählung, nun aus dem Jahre 1877, in der Lage, eine medientechnische und kulturelle Evolution auszuformulieren, die 2000 Jahre später, also im Jahre 3877, spielt. Dort nun bewegen sich die Menschen teils auch noch mit diesen bequemen Luftwägen, aber in deutlich erhöhter Geschwindigkeit, oder mit hydraulischen Schnellzügen fort. Und das Besondere an diesen hydraulischen Schnellzügen ist unter anderem, dass sie in einem 1193 Meilen langen Tunnel als Direktverbindung zwischen Deutschland und Kalifornien sich bewegen. Zudem, Aeroautos, diese hydraulischen Schnellzüge, zudem benutzen die Menschen des 39. Jahrhunderts aber auch individuelle sogenannte Luftschwimmapparate. Laßwitz beschreibt einen solchen Luftschwimmapparat wie folgt. Nach vorn ging der Apparat keilförmig zu und diente zugleich als Schirm gegen die mit größter Geschwindigkeit durchschnittene Luft. Von ihm hingen zwei Steigbügel herab, in denen die Füße einen Stützpunkt fanden, während eine große auf der Rückseite befindliche Schraube von gehärtetem Chresim, das ist ein neues Metall, dem Körper eine Geschwindigkeit erteilte, deren Richtung durch geschickte Bewegungen beliebig zu lenken war. Die treibende Kraft gab eine Büchse voll flüssigen Sauerstoffs. Jeder hatte natürlich eine Luftschwimmschule durchgemacht. Und die Eleganz des Fliegens galt nicht nur als Zeichen guter Erziehung, sondern war auch eine wichtige Bedingung zum Fortkommen in der Welt. Zitat Ende. Alle späteren Versuche und Experimentalanordnungen der Luft- und Raumfahrt zehren von solchen literarischen Visionen, diesen letztlich altbekannten Visionen der Menschheits- und Kulturgeschichte seit Ikarus Zeiten, also roundabout 2000 vor Christus. Zwei Punkte sollen ergänzend betont werden. Erstens zeigt sich in der Laßwitzschen Utopie eine Überwindung und Aneignung des Luft- und Weltraums. Er wird in die menschliche Lebenswelt integriert. Andererseits bleiben aber Luft und Weltraum doch noch das transzendente Anderswo und der unbezwingbare Horizont jenseits alles Menschlichen. Zwischen diesen beiden Positionen und Bestimmungen fungieren Flugapparate und vor allem später bemannte Raketen, und so kann man sich das durchaus vorstellen, die bemannte Rakete, als die Mittler, kurz als Medien. Zweite Hervorhebung. Zweitens scheint diese visionäre Erfindung von Flugapparaten äußerst progressiv bezüglich der Geschlechterrollen. Es ist keineswegs exklusiv der Mann, der die Welt erobert und mittels dieser Flugkörper die Welt bereist und den Äther bezwingt, sondern geschlechteregalitär reisen bei Laßwitz auch die Frauen mit diesen raketenähnlichen Apparaten. Und das ist so ein, am Rande so ein Plot, wie die eine Geliebte tatsächlich stiften geht und mit ihrem Flugkörper in ungeahnten Höhen des Äthers versucht, an ein ungeahntes Ende der Welt zu kommen und dann von dem verlassenen Liebhaber ebenfalls mit diesem Flugapparat verfolgt wird. Und ihr gelingt es dann aber tatsächlich unter anderem deswegen schneller zu sein, weil sie vor ihm noch diesen aberwitzigen Tunnel dieser Aerotrains erreicht und mit dessen Geschwindigkeit dann 1100 Meilen später wieder in Richtung Amerika rauskommt. So viel nur am Rande. So, während nun also die Fortbewegung neu und revolutionär angelegt ist, werden die Massenmedien und die Nachrichtentechnik in dieser Erzählung eher sehr konservativ gezeichnet. Sie rekurrieren explizit und dezidiert auf Telegramm und Tageszeitung, also zwei der zentralen und wichtigsten Medien des 19. Jahrhunderts. Neu ist nur auf der einen Seite die Geschwindigkeit. Neue Informationen aus der ganzen Welt erscheinen neuerdings im Stundentakt und deswegen auch in den sogenannten Stundenzeitungen. Und neu ist auf der anderen Seite die Zustellung und Aneignung. Diese erfolgt, wen wundert's, über Flugboten, die, da kann man sich schon wundern, jedem einzelnen Interessenten und Abonnenten auf Papierstreifen die neuesten Informationen durchs Fenster zukommen oder auch zufliegen lassen. Wer nun von Wandel oder Entwicklung spricht, um das Ganze jetzt wieder ein wenig soziologisch zu generalisieren, meint das Anderswerden, das Unvorhersehbare und das Neue, kurz, er konstatiert eine zeitliche und sachliche Differenz zum bisherigen und zum Bekannten. Ganz grundsätzlich untersteht aber wohl jede konkrete Erklärung von Entwicklung einem historischen Prinzip. Sie ist erst und nur im Nachhinein möglich. Parallel dazu sollte oder muss man aber anerkennen, gerade wenn man sich mit utopischer Literatur beschäftigt, dass Entwicklung und Neues künstlich und künstlerisch vorentworfen werden können oder das, was Kosellek in der Begriffsgeschichte deswegen nicht nur die Begriffe, sondern auch die Vorgriffe auf etwas nennt, also vorentworfen werden können und eine zeitliche Spannung und Divergenz zwischen Gegenwart und Zukunft etablieren. Interessant wird es, wenn man Utopien daraufhin beobachtet und befragt, wie sie denn nun Neues in den Kontext des Bekannten einreihen und von dort aus fortschreiben und wie sie aber auch Neues hervorbringen, das mit bisherigen Standards des Architektur- und Ingenieurwesens nichts, aber auch nichts gemeinsam hat. Und das wird jetzt nochmal so eine vorlaufende Argumentationsfigur sein. Das Neue lässt sich geradezu als originär Neues nicht identifizieren, weil die entsprechenden Begriffe zum Beispiel und Semantiken fehlen oder die Möglichkeiten, es eben in einen bekannten Kontext einzureihen. Wenn das Neue aber in den bekannten Kontext eingereiht wird, um es verstehbar zu machen, um es auch verständlich zu machen, dann kann es nicht originär neu sein. Und von dort aus immer wieder die große Frage oder auch die Paradoxie, wie kann das Neue als definitiv Neues sowohl erfunden und etabliert werden und wie kann gleichermaßen das Neue als originär und definitiv Neues dann aber auch verstanden werden. Also, wenn man das Ganze wieder auf Laßwitz zurückbezieht, dann sehen wir einerseits bei Laßwitz etwa die Einschreibung seines Flugapparats in bekannte Kulturtechniken, erstens des Schwimmens und zweitens des Reitens, der Steigbügel, oder die Erhöhung bekannter Bauformen im Modus etablierter Stadtarchitektur. Andererseits sind Antrieb und Gebrauch des Flugapparats vollkommen neu und ungewohnt, also revolutionär. Sie bleiben aber hinsichtlich der Erklärung, wie diese Sauerstoffflaschen und so weiter eigentlich bedient werden oder woher die Ressourcen stammen und so weiter, nicht weiter ausgeführt. Gleiches könnte man eventuell auch für die Wolkenkratzer annehmen, also auf der einen Seite der Modus der Pfadabhängigkeit, wenn man Häuser aus Stein oder Holz drei Stockwerke hoch bauen kann, dann extrapoliert man von mir aus eben auf 20 bis 25 Stockwerke. Das ist jetzt nicht so originär neu. Das Interessante ist aber, dass Laßwitz natürlich geradezu von dem architektonischen A priori für Wolkenkratzer noch gar keine Ahnung haben kann. Und man müsste sagen, das architektonische A priori sind Stahl bzw. Stahlbeton und ohne Stahlgerüste kein Wolkenkratzer. In analytischer Hinsicht hat man also zu trennen zwischen Durchsetzung und Praxis der Innovation versus Fantasien und Narrativen der Innovation. Meine Forschungsperspektive zielt eher darauf ab, dass Narrative selbst, insbesondere literarische Entwürfe eben der Utopie- und Science-Fiction-Romane, einen wesentlichen Anteil an der Produktion von Machbarkeit haben und hatten. Fiktionale Literatur verbindet eine imaginierte Technikinnovation mit gewohnten Standards der Kultur- und Lebenswelt. Jede gute Fiktion präsentiert deshalb nicht nur das überhaupt Mögliche oder bisweilen auch Unmögliche, sondern eher das Plausible. Der Plausibilitätseffekt eines gelungenen fiktionalen Textes gründet, könnte man sagen, deshalb darauf, dass dieser Gemeinplätze und somit etablierte Kausalitäten aufnimmt, integriert und Leser adäquat veranschaulicht. Die Plausibilität erfolgt zudem nicht mehr wie in der klassischen Utopie an einem fernen, unbekannten Ort, sondern vollzieht sich in einer bestimmten und bestimmbaren Zeit. Im Übergang von der Utopie zur Science-Fiction-Literatur kann man deshalb den Wechsel von der Raum- zur Zeitutopie wirken sehen. Die bisherigen Beschreibungen und Auslegungen lassen sich nun mit der Entwicklungstheorie Josef Alois Schumpeters verbinden, insbesondere mit seiner These, wonach das Neue bzw. die Einbruchstellen des Neuen von einerseits Indeterminiertheit, nämlich Indeterminiertheit in der Vorschau geprägt sind, und andererseits einem Sprung, nämlich einem Sprung in der Nachbetrachtung. Dann kann man nämlich erst sehen, was war das Revolutionäre, gerahmt sind. Und er gibt folgendes Beispiel, um erstens Entwicklung kategorial von Wachstum oder modern gesprochen auch von Pfadabhängigkeit, die ja nie per se Neues bringt, zu unterscheiden und um zweitens Entwicklung dann selbst im engeren Sinne zu definieren. Zitat Schumpeter: Kontinuierliche Bevölkerungs- und Reichtumszunahme erklärt ohne weiteres ebenso kontinuierliche Verbesserung der Straßen und schrittweise anpassende Zunahme der verkehrenden Postkutsche. Aber man vermehre die Postkutschen so viel man will, nie erwächst eine Eisenbahn daraus. Diese Art von Neuem konstituiert, was hier unter Entwicklung verstanden wird, die nun exakt definiert werden kann als Übergang von einer Norm des Wirtschaftssystems zu einer anderen, der nicht in infinitesimale Schritte zerlegt werden kann oder was dasselbe ist, zwischen denen es keinen im strengen Sinne kontinuierlichen Weg gibt. Zitat Ende. Letztlich, wenn man das genauer liest, versteht Schumpeter unter Entwicklung deshalb nicht Evolution, sondern man müsste sagen Revolution. Für den Medienbereich im engeren Sinne gesprochen, ließe sich dann sagen, man vermehre Telegrafen und Schreibmaschinen, aber nie wäre daraus ein Computer, geschweige denn das Internet entstanden. Beide Beispiele, das Schumpetische der Eisenbahn oder die Analogie zum Computer, zwingen schließlich zur Benennung der Entwicklungssprünge, zur Angabe ihrer Ursachen oder, wie Schumpeter selbst sagt, zur Angabe ihrer Faktoren. Und das ist bei ihm die eigenständige Kraft als Terminus technicus. Und das könnte man wieder rückbinden an diese Idee einer menschlich-ästhetischen Kraft, die einen bestimmten Überschuss besitzt und zu Formen drängt und dabei aber wieder neue Formgebungen selbst macht. Also nötigen zur Angabe der Faktoren bzw. der Kraft und gleichermaßen, wie Schumpeter sagt, aber auch zur Beschreibung der Konsequenzen oder bei ihm der Terminus technicus zur Beschreibung der entsprechenden Mechanismen, die also das Neue oder das Revolutionäre ausgelöst haben. Unter dem Aspekt der Kraft nun führt Schumpeter das Moment der persönlichen Energie ein. Eine Energie, die er allgemein als Freude am Neugestalten und als Drang nach Betätigung ausweist und mit dem besonderen Typus des Unternehmers zusammenbringt, respektive diesem zuschreibt. Diese Aspekte besitzen allesamt ästhetische Konnotationen und Implikationen, also Freude am Neugestalten, Drang nach Betätigung. Die Frage wäre, ob der Schumpetersche Unternehmertypus eventuell durchaus auch so etwas oder den Ansatz einer Künstlerfigur in sich trägt, oder die Gegenfrage wäre, wäre ein jeder moderner Künstler auch im Schumpeterschen Sinne ein Unternehmer oder, wie es modern dann heißt, sogar ein Unternehmer seiner selbst oder bisweilen eben auch nicht. Der Unternehmer ist das Agens, zumindest also folgt man Schumpeter weiter, das Agens aller Entwicklung, im Übrigen nicht nur der ökonomischen, insofern er die Quelle der Veränderung ist und diese auf verschiedenen sozialen Feldern durchsetzt. Er lebt von dem, Zitat, Impuls zum steten Vordringen ohne jede angebbare Grenze. Nie wird das Maß des Erreichten zum Grunde Verträge Ruhe. Zitat Ende. Der Unternehmer muss nun aber keineswegs die Idee des Neuen oder die Produktionsmethode des Neuen selbst erfunden haben. Vielmehr vollzieht sich ein jeder Innovationsprozess idealtypisch nach Schumpeter so, dass die kraftvolle und visionäre Unternehmerpersönlichkeit Neues eher erkennt, dann aufnimmt und als eine Realität, nicht zuletzt als eine Marktrealität durchsetzt, mit der man fortan rechnen muss, die man anerkennen, der man sich anpassen muss. Der unternehmerische Erfolg bemisst sich dann natürlich nicht zuletzt daran, dass die Neuheit profitabel ist, also den Kapitaleinsatz gelohnt hat, Gewinn abwirft, um neues Risiko zu finanzieren. Genauer besehen ist das Unternehmeragens der Entwicklung, aber wohl auch von der Gedankenkraft und den Erfindungsideen anderer abhängig. Der Unternehmer muss es nur erkennen, aber nicht selbst geradezu in die Welt gebracht haben oder mit sich selbst herumgetragen haben. Also er ist von den Erfindungsideen und den Gaben anderer abhängig, von der menschlich unterschiedlich gearteten und verteilten Produktivität beispielsweise junger Forscher, Ingenieure und Künstler. Junger, betone ich, also ein Altersprinzip. Und das Altersprinzip, weniger das biografische Alter betreffend, als vielmehr das soziale Alter der Feldzugehörigkeit, also wie lange bewegt sich jemand im akademischen Feld, in einem bestimmten technischen Feld, in anderen Entwicklungsfeldern, entlehne ich einer These Pierre Bourdieus, der das dominant für die Kunst mitentwickelt, wonach der Anstoß für Wandel und Innovation scheinbar grundsätzlich von den Novizen und Jüngsten eines Feldes ausgeht. Kann man ebenfalls diskutieren, warum das so ist. Also dominant sind die Novizen dann die Heretiker, die den orthodoxen Positionen, Feldpositionen gegenüberstehen, vielleicht noch besonders überschüssige Energien auch besitzen, weil sie sich nicht positionieren wollen oder bisweilen auch noch nicht positionieren können. Für den Bereich der Medienentwicklung und auch verschiedener massenmedialer Felder belegen dies als erfolgreiche, eben einstmals junge Unternehmerfiguren, etwa Steve Jobs und Steve Wozniak, Bill Gates, Linus Torvalds oder Mark Zuckerberg oder für Deutschland einstmals der junge Axel Springer oder der junge Reinhard Mohn. Jener vorhin erwähnte Punkt der Abhängigkeit des Unternehmers von fremden Ideen lässt sich sodann mit einem Prinzip verbinden, das Max Weber explizit dem Technikwandel als Movens zugeschrieben hat. Die Interessenkonstellation. Max Weber schreibt, dass es immer und grundsätzlich bestimmte Interessenkonstellationen sind, gekoppelt natürlich auch an historische und gesellschaftliche Rahmenbedingungen, welche die Eingebung, das Motiv, die projektförmige Umsetzung und die Verwertung technischer Erfindungen überhaupt erst möglich gemacht haben, möglich machen und möglich machen werden. Das mithin, Zitat Weber, von der Entwicklung dieser Interessenkonstellationen und keineswegs von den rein technischen Möglichkeiten allein es auch abhängt, wie sich die Zukunft der technischen Entwicklung gestalten wird. Zitat Ende. Solche Interessenlagen sind einerseits intrinsisch motiviert und resultieren aus individuellen Projektideen technischen Fortschritts und medialer Lösungen gesellschaftlicher oder kultureller Probleme und Defizite. Intrinsisch können diese Projektideen auch dann sein, wenn beispielsweise utopische Entwürfe gelesen, aufgegriffen und realisiert werden sollen. Andererseits sind diese Interessenlagen extrinsisch motiviert und resultieren vor allem aus der Konkurrenzbeobachtung, also nicht zuletzt jener Medienerfindungen, die schon erfolgreich den Markt beherrschen und Konsumentenbedürfnissen entsprechen. Man kann die Interessenlagen, den Problemlösungsaspekt und die unternehmerische Durchsetzung von Medien und Medientechnologien ganz gut mit einer allgemeinen funktionalistischen Mediendefinition verbinden, wie sie mir nahesteht oder für die ich auch geradezu einstehe, und dadurch gezielt die Erklärung sowohl historischer Medienentwicklungen und Veränderungen als auch der gegenwärtigen Medienpraxis anleiten. Und in dieser allgemeinen Definitionshinsicht sind oder wären Medien gesellschaftliche Einrichtungen und Technologien, die etwas entweder materiell oder symbolisch vermitteln und dabei eine besondere Problemlösungsfunktion übernehmen. Also das Interessante wäre immer, das kann man natürlich nicht im Vorgriff beobachten, sondern ebenfalls wieder nur ex post. Medien sind all diejenigen Errungenschaften, die ein je spezifisches gesellschaftliches oder kulturelles Problem lösen und bearbeiten. Also das soziale Problem der Abwesenheit zum Beispiel innerhalb von Gemeinschaften wird durch bestimmte Massenmedien gelöst, die tatsächlich die Abwesenheit kompensieren und Abwesende geradezu mit entsprechenden, adäquaten, relevanten Informationen im Nachhinein versorgen. Und das ist ein Ex-Post-Zuschreibungseffekt, der dadurch natürlich entsteht. Man kann trotzdem aber historisch dann immer wieder fragen, für welche oder auf welches einstige Problem könnte diese neue mediale Errungenschaft oder ein Massenmedium überhaupt reagiert haben. Und dann kann man geradezu eine eigenständige Systematik erstellen. Wenn nun und insofern der Unternehmer nachhaltig eine neue Gegenwart begründet und etabliert oder etabliert hat, kommt der Zeitdimension eine besondere Rolle zu und dies in dreifacher Hinsicht. Erstens, nicht zuletzt nach Schumpeter, wird natürlich alle Innovation von der Zukunft her gedacht. Deshalb ist der Unternehmer derjenige, der vorangeht. Zitat Schumpeter, die Masse folgt nach. Er ist es, der den Fortschritt betreibt, vor allem auch gegen soziale Widerstände gegenüber zukünftigen Gegenwarten. Zweitens revolutioniert der Unternehmer in der Zeitdimension den wirtschaftlichen Kreislauf von innen heraus und leistet, und das ist geradezu eine der bekanntesten Formulierungen von Schumpeter, und leistet schöpferische Zerstörung. Das heißt zum Beispiel eine Nivellierung oder Negation der Vergangenheit und des bisherigen, also beispielsweise einer Produktpalette oder der strategischen Ausrichtung einer Firma. Und geradezu Medienentwicklungen könnte man dann daraufhin immer wieder beobachten, wo wird tatsächlich gezielt eine schöpferische Zerstörung von innen initiiert, um etwas Neues zu platzieren und durchzusetzen. In diesem Sinne und im Modus der schöpferischen Zerstörung ist es die Funktion der Unternehmerpersönlichkeit, so Schumpeter, die Produktionsstruktur zu reformieren oder zu revolutionieren, entweder, Zitat, durch die Ausnutzung einer Erfindung oder allgemeiner einer noch unerprobten technischen Möglichkeit zur Produktion einer neuen Ware beziehungsweise zur Produktion einer alten auf eine neue Weise oder durch die Erschließung einer neuen Rohstoffquelle oder eines neuen Absatzgebietes. Zitat Ende. Drittens sind die Kräfte des Unternehmers, seine persönlichen Energien, begrenzt. Sie erlahmen in der Zeit und also kann man nicht dauerhaft Unternehmer sein. Man setzt seine Gestaltungsfreude, seinen Aktionsdrang und seine ökonomische Risikobereitschaft vielmehr nur zeitweise in der aktuellen Gegenwart ein. Und jetzt wäre es interessant, eine Künstlerfigur mit dem Unternehmertypus zusammenzubringen. Der Künstler, der das dauerhaft sein will, aber dann, wenn der Unternehmer unter anderem tatsächlich mit seinen Kapazitäten haushalten muss und es nicht dauerhaft sein kann, dann könnte der Künstler nicht als Unternehmer dauerhaft künstlerischer Unternehmer sein. Und eine andere ökonomische Figur, die man dem zur Seite zu stellen hat, wäre der Manager. Der Manager wäre genau im schumpeterischen Sinne dann eben kein Unternehmer. Er revolutioniert nicht, er hat keinen eigenständigen Aktionsdrang. Man müsste sagen, ein Manager verwaltet, aber er findet nicht und ersetzt vor allem nicht das Neue, nicht zuletzt gegen Widerstände, durch. Aus der Verbindung von Schumpeters Erklärungen und meinen Anfragen an den Innovationsgehalt und die Wirkkraft von Medienutopien lässt sich schlussfolgern, dass es immer der Hochzeit zwischen eines Unternehmers und mindestens eines Ingenieurs bedarf, die beide als überzeugte und intrinsisch motivierte Fortschrittsakteure zusammen handeln und ihre jeweiligen technischen Visionen realisieren. Sie müssen dabei im Rekurs auf Koselleks Diagnose des Abstands zwischen Erfahrung und Erwartung Hoffnungsüberschüsse wecken, das Scheitern negieren und in gewisser Weise die Erwartungen bereits historisieren, also im Futur 2 als bekannt und erfolgreich in die Gegenwart integrieren. Konkret gesagt, wir werden dann und dann zum Mond oder Jupiter geflogen sein und ihn bewohnbar gemacht haben. Oder wir werden im 25. Jahrtausend mittels neuer Regenerationsmedien gestorbene Körper zum Leben wiedererweckt und den Tod besiegt haben. Und das wäre also ein Hoffnungsüberschuss vor dem Hintergrund einer Ausdehnung der Spanne zwischen Erfahrung und Erwartung. Können Sie noch? Vierter, vorletzter Punkt. Namensevolution und symbolische Institutionalisierung. Parallel zur Evolution der Gesellschaftsform und zur Evolution von Massenmedien und Technik lässt sich beobachten, dass dortige Prozesse des Wandels und der Veränderung von einer gesellschaftsinternen Koevolution im Bereich der Semantik begleitet und dadurch nachträglich fundiert wie legitimiert werden. Die Semantik gerät in Anbetracht des bis dato Unwahrscheinlichen und Unvorstellbaren unter Anpassungsdruck und hat deshalb adäquate, plausible Bezeichnungen des Neuen erst zu entwickeln und dann zu fixieren. Dies erfordert selbstredend Zeit. Zeit, bis sich beschreiben lässt, worin die Charakteristik des Neuen liegt und das Neue sich vom Alten unterscheidet. Insofern gewährt die Semantik, wie Niklas Luhmann betont, Zitat, der strukturellen Innovation eine gewisse Schonzeit, bis sie so weit gefestigt ist, dass sie als Ordnung aus eigenem Recht behauptet werden kann, Zitat Ende. Eine jede erfolgreiche Erfindung übernimmt dann inmitten komplexer wie kontingenter Verhältnisse der soziokulturellen Evolution eine stabilisierende Funktion. Als solche vereindeutigt eine Erfindung die Vielfalt alternativer oder auch konkurrierender Medientechniken auf eine Form hin, auf ein Datum hin, auf einen Namen hin. Wenn man dies auf die Technik- und Mediengeschichte bezieht, dann zeigt sich empirisch zumeist ein Weg, der mit einer Wundersemantik beginnt und ähnlichen Äquivalenten. Wo ausschließlich den Erfindern und Experten ihr Spezialwissen gegeben ist und alle anderen mit einem Arkanum konfrontiert werden, bleibt erst einmal nur die Ausflucht in sakrale Deutungsmuster. Der Buchdruck bzw. die Druckkunst wird plausibilisiert und legitimiert als Gottes Wunder oder bisweilen auch als Gottes Geschenk, wofür ihm zu danken sei. Sie ist anderen explizit eine Wundermaschine von unvorstellbarer Geschwindigkeit zur Multiplicatio Librorum. Auch die Fotografie ist in ihren Anfangsjahren um 1840 wahlweise The Work of God oder ein Wunder der Natur, Pencil of Nature. Für das Radio lässt sich die Wunderformel ebenfalls in den 1920er Jahren beispielsweise bei Hans Bredow und Johannes R. Becher aufspüren und identifizieren. Und die ersten Fernseher? Die ersten Fernseher werden als Zaubergerät, Zauberspiegel oder Wundertruhe tituliert. All dies hat damit zu tun, dass die epistemologischen Kategorien schlichtweg fehlen und erst nachträglich die besondere Charakteristik und Funktionalität eines Mediums auf den Begriff gebracht werden kann. Ein anderer Prozess bzw. Modus der Bekanntmachung, Publikumsakzeptanz und Durchsetzung eines neuen Mediums in der Hoffnung eines neuen Leitmediums bestünde und besteht darin, funktionelle Analogien zu vorgängigen Medien herauszustellen und auszuweisen. So wird beispielsweise die Fotografie in ihrer Anfangszeit auch als Lichtschrift eingeführt. Oder das Fernsehen wird in Deutschland in den späten 30er Jahren von Seiten vor allem der politischen Propaganda in die multiple, direkte evolutionäre Abfolge zum Film, zum Radio, Telefon gestellt und geradezu jeder Art technologischer Telepräsenz, die bekannt ist. Solche Propagandadiskurse wiederholen das Alte im Neuen, machen die neue Technik inmitten bekannter kultureller Figurationen eben dann bekannt, spürbar und sichtbar, erarbeiten aber genau nicht die spezifischen Differenzcharakteristika des Neuen. So, also so viel zur Namensevolution in doppelter Ausrichtung. Wenn die neue Semantisierung geradezu erfolgt ist, könnte man sagen, dass es in einer nachfolgenden Phase dann von Erfinder- und Unternehmerseite zu ersten Namenspräzisierungen kommt, gefolgt von Copyright und Trademarks. Danach wiederum bilden sich im Modus der Pfadabhängigkeit Konkurrenzprodukte mit dezidierten Namensähnlichkeiten heraus. Wenn nun die Namenserfindungs- und Namensgebungsphase unter Konkurrenzverhältnissen problematisch, prekär und strittig wird, weil die Eindeutigkeit der Erkennbarkeit auf dem Markt erodiert, dann müssen das Rechtssystem und die organisierte Gerichtsbarkeit für Klarheit sorgen und den Streitfall entscheiden. Das Rechtssystem operiert insofern ebenfalls, so genau wie die Semantik, als ein nachträgliches oder geradezu auch nachgeschaltetes System, betonen nicht zuletzt sowohl Luhmann als auch Böckenförde. Jüngstes Beispiel war nun genau mit Blick auf Namensähnlichkeiten im Feld der Unterhaltungstronik nicht nur die Namensähnlichkeit, sondern vor allem dann auch Funktion und Design der sogenannten Pads oder Tablets. Zahlreiche Gerichte hatten weltweit die Konkurrenzsituation zwischen Apple und Samsung zu beurteilen. Und juristisch wie auch mediensoziologisch interessant ist nun das geradezu genealogische Argument, das die Anwälte von Samsung präsentiert haben. Von Samsung, die insofern argumentierten, dass die Tablet-Innovation nämlich nicht vom Apple-Konzern stamme, sondern aus Stanley Kubricks Film 2001, A Space Odyssey aus dem Jahre 1968, dass geradezu das Samsung-Modell also von dort her imitiert wurde. Aufgerufen sind damit natürlich sofort neue Fragen und Suchbewegungen nach Pfadabhängigkeiten, nach verschiedenen Herkünften im Sinne Foucaults oder eben nach Bilderwanderungen im Sinne Warburgs. Tablets kennen Sie allesamt hundertprozentig. Vorführen will ich aber Ihnen natürlich den eigenständigen Ausschnitt, den auch die Anwälte vor Gericht präsentiert haben, aus Stanley Kubricks Film.
The American spacecraft, Discovery 1, left on its half-billion-mile voyage. Although hibernation has been used on previous space efforts, this is the first time that men have been put into hibernation before departure.
So, das waren die ersten Pads und Tablets. Fünfter und letzter Teil. Jules Verne, Google Glass und Variable Architecture. Wenn ich vorhin mit Schumpeter sagte, dass Medienwandel maßgeblich von den Visionen und der Risikobereitschaft des Unternehmertypus ausgeht und abhängt, Dann will ich das im letzten Teil nochmal an die Quelle der literarischen Utopien rückbinden und an einigen Stellen mit dem sogenannten Hollywood-Film ergänzen. Immer noch gilt die Ausgangsthese: Schriftsteller und Regisseure entwerfen neue Welten und in diesen unbekannte und ungeahnte Wunschmaschinen, technische Prothesen und mediale Erweiterung des menschlichen Seins. Im ausgehenden 19. Jahrhundert sinniert vor diesem Hintergrund Jules Verne über die gesellschaftliche Zukunft und extrapoliert den noch nicht realisierten, den glücklichen neuen Ort ins Zentrum der westlichen Welt, vor allem in die Gigacities von Paris, London, Berlin und New York. Seine utopische Erzählung aus dem Jahre 1889 trägt den Titel »Ein Tag aus dem Leben eines amerikanischen Journalisten im Jahre 2889«, also so ähnlich eine Lasswitzsche Figur, 1000 Jahre, 2000 Jahre und so weiter von der Jetztzeit aus zu extrapolieren. Und man kann diese ganze Erzählung über einen amerikanischen Journalisten einzig und allein als Fortschrittsgeschichte des Medienwandels lesen und gleichermaßen Ähnlichkeiten mit der schumpeterschen Argumentation wie auch mit Laßwitz-Erzählungen feststellen. In besonderer Weise ist im Übrigen auch eine Unternehmerfigur in der Erzählung aus dem Jahre 2889, die den Medienwandel schöpferisch vorangetrieben hat, weiter vorantreibt und den weltweiten Journalismus beherrscht. Der dortige Protagonist, Francis Bennett. Ich zitiere Jules Verne. Die Menschen des 29. Jahrhunderts leben wie in einem Märchenland, ohne es zu merken oder sich groß darüber zu wundern, so selbstverständlich stehen sie dem Fortschritt gegenüber. Nehmen wir nur einmal unsere Städte. Städte mit 100 Meter breiten Fahrbahnen, mit 300 Meter hohen Häusern, die in allen Stockwerken gleichermaßen temperiert sind, mit unzähligen Luftbussen und Taxis, die hoch am Himmel entlang flitzen. Gegen diese Städte, deren Bevölkerung sehr oft bis zu 10 Millionen Einwohner zählt, waren die Großstädte vor rund 1000 Jahren lediglich Kuhdörfer, nur schlecht gelüftete Miniaturen. Ist es überhaupt noch denkbar, dass Pferde einmal als Zugtiere verwendet wurden? Sind Dampfer und langsame Eisenbahnen, sind Untergänge und Kollisionen noch vorstellbar? Unsere Reisenden sind an hypermoderne Aerotrains und an pneumatische, transozeanische Untergrundbahnen mit einer Spitzengeschwindigkeit von 1500 Stundenkilometern gewöhnt. Was würden Sie beispielsweise für Augen machen, wenn Sie Ihr Fernsehtelefon mit den vorsintflutlichen Telefonen tauschen müssten? Was würden Sie wohl für Augen machen, müsste man ergänzen, wenn Sie allerdings heutige Smartphones sehen würden? Eine konkrete visuelle Umsetzung dieser Stadt- und Technikbeschreibung finden Sie im Übrigen, und ich weiß nicht, ob das gezielt zitiert ist, aber bei den Franzosen kann man davon ausgehen, Jules Verne gehört geradezu zur Pflichtlektüre in der Schule, also müssen alle, die später erfolgreich als Künstler, Regisseure und anderweitig Realisierten das gelesen haben, also obwohl ich nicht weiß, ob es gezielt zitiert wurde oder vielleicht noch andere Vorlagen gibt, eine konkrete Umsetzung finden Sie in Luc Bessons Film »Das fünfte Element« aus dem Jahre 1997. An Beispielen für weitere Mobilitätsfantasien und Infrastrukturen des Verkehrs sehen Sie deshalb zusammengestellt Illustrationen im Anschluss und über Jules Verne hinaus von Fritz Lang, angesprochenem Luc Besson und Godwin Seilstad. Interessant ist an der vorhin zitierten Passage von Jules Verne erstens die Fortschritts- und Technikbegeisterung, in der man alle neuen Technologien und Medien als Erfüllungen von Märchenwünschen begreifen kann. Das ist eine Konzeptionalisierung, die sich später auch bei Freud findet. Alle neuen Erfindungen, so Freud, dienen uns zur Entlastung und fulminanten Erweiterung des menschlichen Daseins, sodass wir letztlich alle, und ich hatte es einleitend schon kurz aufgerufen, zu den sogenannten Prothesengöttern werden. In zweiter Hinsicht ist an Jules Vernes Utopie bezeichnend, dass seine Vorstellungen, wen wundert's, in besonderer Weise wiederum zeitgebunden sind und er deshalb nicht das revolutionär Neue, sondern das Neue als nur evolutionäre Steigerung zum Ausdruck bringen kann. Die Leitmedien seiner Zeit dienen, so ähnlich wie bei Laßwitz, gleichermaßen und wiederum als Pfad einer Zukunft in 1000 Jahren. In seiner neuen Welt dominiert deshalb immer noch und weiterhin das Zeitungsimperium des sogenannten Earth Herald. In seiner Welt lassen wir uns deshalb die neuen Nachrichten aus allen Weltregionen via Fernsehtelefon individuell vorlesen, immerhin etwas anders als die Papierstreifen, die wir vorher noch bei Laßwitz hatten, aber nicht nur vorlesen, sondern auch bildlich darstellen. Und in seiner neuen Welt wird Werbung statt auf Plakate auf Wolken projiziert. Weder die moderne Fernsehwelt, Kind der 1930er, noch natürlich die Computer- und Internetumgebungen, Abkömmlinge der 60er Jahre, sind ja auch nur ansatzweise imaginiert oder gar realisiert. Das mediale a priori, die Bedingung der Möglichkeit allen kulturellen Fortschritts und Medienwandels, ist bei Jules Verne die Elektrizität, gepaart mit unerschöpflicher Energiegewinnung aus Wasser, Sonne und Wind. Und da warum wiederum Laßwitz meines Erachtens etwas kreativer. Wenn man mit ein wenig Technikoptimismus aktuelle Medientechnologien und Infrastrukturen hochrechnet, dann werden wir wohl lange vor dem Jahr 2889 die nächsten fulminanten Veränderungen des Mensch- und Medienseins erleben. Eine konsequente Spur, aber auch nur eine zukünftiger Möglichkeiten und Ausweitungen, wäre mit der Innovation von Google Glass gegeben. Statt wie bei Verne auf natürliche oder künstliche Bildoberflächen angewiesen zu sein, bietet sich Googles multimediale und vor allem medienintegrative Datenbrille als Wearable Computer an. Wir sollen geradezu mit dieser Medienkleidung verwachsen und können dann mit nur diesem einen Tool telefonieren, E-Mails lesen und E-Mails diktieren, Informationen suchen, Websites betrachten, uns navigieren lassen, Gespräche, Fotos, Filme aufnehmen und wahrscheinlich noch einiges mehr. Die Steuerung findet durch Berührung, Augenbewegung oder Sprachbefehle statt. Das Interessante ist nun, dass jede gegenwärtige Weltwahrnehmung sich verdoppelt durch die Datenbrille, und zwar auf der einen Seite in einen Ausschnitt der konkreten situativen Alltagsumgebung und in einen zweiten Ausschnitt der computergestützten Begleitung und Informierung. Das bedeutet letztlich eine dauerhaft reflexive Auslegung der sozialen Welt und damit auch der konkreten sozialen Situationen, in der ich mich jetzt befinde, also reflexive Auslegung durch die www.medienwelt, deren Umfang und Inhalt, Intensität und Extensität immer wieder neu durch die erste Welt gesteigert wird oder werden. Einige Kommentatoren dieser Erfindung sehen uns auf dem Weg deswegen zu einer Teleprompter Society. Aktuell, muss man sagen, springen zwar diverse Entwicklerfirmen schon längst wieder ab und distanzieren sich vom Google-Projekt, aber trotzdem kann man davon ausgehen, dass die eigenschlagende Richtung, wenn nicht von Google, dann vielleicht von anderen weiterverfolgt wird, auch wenn deswegen der Start der voll funktionsfähigen Alpha-Version offen und bis dato zurückgehalten wird. Im Rückgriff auf Jules Vernes Utopie könnte man aber auch gleichermaßen sagen, wir sollen mit Google Glass alle zu lokal operierenden Journalisten werden, die in einem globalen Nachrichten- und Bildernetz organisiert sind. Man wird dann abwarten müssen, ob dies eine Ergänzung oder Verdrängung des professionellen Feldes des Journalismus bedeutet und gleichermaßen auch abwarten müssen, ob sich's in 10 Jahren nun, wie Google sich's vorstellt, realisiert oder vielleicht doch nicht durchsetzt. Assoziativ kann man von Verne über Google Glass ausgehend auch alle Entwürfe und Prophezeiungen aus dem Kontext der Mobile Architecture oder der Wearable Architecture heranzitieren. Vor allem die Architekturgruppe Archigram hat in den 1960er Jahren dazu einige prominente Vorschläge produziert. Ihre Ideen kaprizieren sich auf die bewegliche, die flexible Stadt, in der einzelne Wohneinheiten verschieden zusammengestöpselt werden können, bis hin zur Pointe, dass jeder seine eigene Wohneinheit auf dem Rücken mit sich herumträgt und je nach Bedarf und Ziel aufbaut. Das sogenannte Cushicle. Im Sinne einer Imitatio folgt das wohl auch einem Modell, der Mensch als Schnecke mit Haus. Hochtechnisiert und medialisiert sollen wir nach Archigram zu Nomaden werden, zu Nomaden, die sowohl auf der Erde als auch auf fernen Planeten leben können. In dieser Ausprägung vollzöge sich dann ein neuerlicher Wechsel von der Raumutopie, die wir hatten, über die Zeitutopie bis dann hin zu einer kinetischen Utopie. Diese wird suggestiv als plausibel für die menschliche Zukunft durch die Architekturskizzen entworfen und als machbare Fiktion künftigen Lebens geradezu historisiert. Technische und mediale Utopien beginnen also mit literarischen Texten und gehen über in populärwissenschaftliche Beschreibungen. Beiden werden Illustrationen zur Seite gestellt oder auch architektonische Skizzen, die als Einzelfälle allgemeine Visionen zur konkreten Anschauung und konkreten Aneignung bringen. Gesteigert wird diese anschauende Aneignung dann späterhin in Bewegtbildformaten, zumeist dem Hollywood-Kinofilm, insofern dort eine je neuartige Technik oder Medienerfindung in ihrer technischen Umgebung wie auch sozialen Umwelt gezeigt und ihr Funktionieren und ihre Anwendungsweisen spezifiziert und verdeutlicht werden. Was also in der Literatur oft eine Leerstelle ist, nachgerade der konkrete Technikaufbau, die Energieressourcen, notwendige Infrastrukturen, das Zusammenhängen dieser ganzen technischen Assemblage, was also in der Literatur eine Leerstelle ist, das muss im Film nämlich zumeist mit expliziert werden. In Bezug auf den medialen Produktionsentwurf und die ästhetische Rezeptionsweise folgt die Utopie in der Abfolge von Text, Bild, Illustration, Bewegtbild, einem Modus vom Abstrakten zum Konkreten. Je abstrakter die Produktion einer Vorstellung, umso höher die imaginäre Eigenleistung des Rezipienten bei der Auslegung und Synthetisierung. Je konkreter aber wiederum die Produktion einer utopischen Vorstellung, umso suggestiver und autonomer die Eigenleistung desjenigen Massenmediums, welches dies erzeugt und unter seine eigenen Bedingungen setzt. Grundsätzlich gehen wohl die medialen Darstellungen technischer Weltentwürfe der technischen, konkreten Realisierung voraus. Dies ist insofern bemerkenswert, als sie damit keinen realen Referenten besitzen und auf kein phänomenales Korrelat in der Außenwelt bzw. Lebenswelt verweisen können. Sie zitieren und rekurrieren vielmehr auf andere künstliche Welten anderer medialer Genres. In diesem medienutopischen Verbundsystem könnte man sagen, zitiert ein Film beispielsweise einen Comic, eine Illustration, eine populärwissenschaftliche Beschreibung oder eine Zeichnung, einen Science-Fiction-Roman. Eine solche Intermedialität von Innovationen besitzt je eigene Freiheitsgrade der Ausgestaltung und unterliegt natürlich unterschiedlichen Rezeptionsästhetiken zwischen Lesen, Bild sehen und Film schauen. Parallel gehen aber auch Technikvisionen ohne mediale Vorbilder der Realisierung voraus und sind dabei oft noch fantastischer, utopischer und revolutionärer. Man müsste das, und ich hatte das vorhin kurz zur Frage oder zur Debatte auch selbst schon gestellt, man müsste dann aber fragen, auf wen Entwickler und Erfinder eigentlich rekurrieren, wenn sie kategorial kein Vorbild haben dürfen, weil nur ohne Imitatio und ohne Pfadabhängigkeit das Neue als Neues entstehen kann und sich dann eventuell auch durchsetzen kann. Letzte und abschließende Anmerkung. Die vorgestellten Utopien, egal ob als Text, Bewegtbild oder Einzelbild, geben sich allesamt sehr, sehr fortschrittsoptimistisch und technikfreundlich. Sie zeigen den Menschen von immer mehr Technik begleitet und mit immer mehr Medien verwachsen und deuten dies als hochfunktional, als entlastend und als seine Fähigkeiten steigernd aus. Von einem ist aber in allen Zeitutopien nie die Rede gewesen: vom neuen Menschen selbst. Er wirkt eigenartig bekannt und sehr eigenartig robust und scheint mit allem Neuen, nicht zuletzt den wahnwitzigen Geschwindigkeiten und deterritorialisierten Mobilitätserfahrungen, problemlos umzugehen und auch umgehen zu können. Prometheische Scham oder das Los des Ikaros sind fort und vergessen. Danke für Ihre Aufmerksamkeit und bin auf Ergänzungen gespannt. Danke.
Ja, ich danke Ihnen vielmals. Und, das war nicht nur ein Vortritt durch die Mediengeschichte und die Implikationen zwischen denen, die Innovation in ihrer Literatur denken. Und denen, die das technisch tun. Sondern es regt auch an zur Frage, wie Innovation überhaupt gedacht werden kann. Das ist tatsächlich ein sehr spannendes Feld, das man auch natürlich in der Designwissenschaft befragen kann, aber das natürlich auch künstlerisch eine Rolle spielt. Was ist eigentlich Innovation? Woran erkennt man Innovation oder dergleichen? Aber das Besondere unseres Zugangs heute ist natürlich, inwieweit Medienwandel auf bestimmte Utopien zurückgreifen kann, beziehungsweise ja durch Utopien befördert wurde. Sie sind gerne zum Fragen und zum Kommentieren aufgefordert, aber mir ist natürlich gleich eine Frage auch eingefallen. Sie haben jetzt vor allen Dingen natürlich technische Utopien zitiert, weil sie zu den entsprechenden Technikwandlungen auch passen. Es gibt natürlich Utopien, die im Rousseauschen Sinne regressiv sind. Wir haben vor nicht allzu langer Zeit gerade diesen Film Der grüne Planet gesehen. Der grüne Planet, ein Film, der in Frankreich in den frühen 90er Jahren produziert wurde und der regressiv ein Bild entwirft, wo die Menschen eines Planeten, die dann auch die Erde besuchen, zwar in der Lage sind, zauberische Kräfte zu bewirken, telepathisch zu kommunizieren, sogar im Universum, also von Planet zu Planet, telepathisch zu kommunizieren, aber ansonsten in einer Situation leben, wo sie nicht mal Häuser haben, sondern sich einfach abends in der Gruppe in so eine Wiese legen und zufrieden sind, und wo sozusagen die Utopie des Nichtshabens, der Nicht-Technik entfaltet wird. Und dazu kommen natürlich, sagen wir mal, auch Analysen von Anthropologen, die sich zum Beispiel fragen, warum der Australier, als er erstmal Australien erreicht hatte, keine Lust mehr hatte, sich technisch weiterzuentwickeln, sehr wohl sich aber sozial weiterentwickelt hat. Also ein sehr kompliziertes Verwandtschaftssystem, eine sehr komplizierte Mythologie und dergleichen entworfen hat, aber sich technisch gesehen nicht mehr weiterentwickelt hat. Weil er immer noch auf dem, in dem Kontext von Feuererzeugung durch Holzreibung, Steinwerkzeuge und dergleichen stehen geblieben ist. Also die Frage ist natürlich, die wir in dem Zusammenhang stellen können, ist der Mensch sozusagen an Innovationen gebunden und muss die Innovation immer technisch sein? Kann sie nicht eventuell auf ganz anderen Gebieten stattfinden? Ich meine, wir leben heute in einer Welt, die Innovation extrem eng führt mit technischen Innovationen. Kann es nicht eine Innovation geben, die tatsächlich ohne technische Innovation auskommt?
Die Heretiker bekommen immer den meisten Applaus im Gegensatz zu den Orthodoxen. Also das Interessante ist natürlich, und ich habe nicht mal in Ansätzen darauf angespielt, dass Gattung oder Genre der Utopie natürlich selbst durchaus divergent angelegt sind oder auch sowas wie eine eigenständige Evolution durchmachen. Also das eine wären die negativen Utopien, die natürlich irgendwann folgen, oder dann die sogenannten Dystopien, also dann durchaus prominent noch sowohl in den 1960ern als auch in den 1980er Jahren auftauchen und tatsächlich auch vor allem den jeweiligen Umgang mit Technik und geradezu auch dann, wie soll ich sagen, die politische Ideologie des Fortschritts desavouieren oder vor allem auch versuchen zu dekonstruieren. Also von daher kann man sagen, das wird in der utopischen Literatur selbst auch zum Thema gemacht und nicht allen ist es eben zu eigen, im Gegensatz zum Beispiel zur Science-Fiction-Literatur, tatsächlich Technik ausschließlich optimistisch und fortschrittsfreundlich zu thematisieren. Ich glaube aber, und das ist unter anderem ja eine potenzielle Unterscheidungsmöglichkeit zwischen Utopie und Science-Fiction als Gattung, die Utopie muss notwendigerweise eben eine bestimmte politische Idee und deswegen auch Staatsform oder Gemeinschaftsform zum Thema haben und ihre entsprechenden Strukturen vorgeben. Der Science-Fiction-Roman muss das natürlich nicht. Er kann das, aber er muss das nicht. Und meine Frage wäre auf der einen Seite, wenn die Utopie eine bestimmte politische Verfassung oder auch vorgibt oder eine bestimmte politische Idee verfolgt, an welche Techniken ist das gebunden? Und dann könnte man natürlich durchaus auch sagen, das ist an eine Vorstellung und an Bedingungen von Technik gebunden, die hochgradig regressiv sind. Und das wäre dann geradezu Regression, wäre hochgradig funktional. Die Frage wäre aber, unter welchen Bedingungen wäre das funktional? Und da würde ich nun wiederum soziologisch unterscheiden zwischen Gemeinschaft und Gesellschaft. Laßwitz und Jules Verne und letzten Endes auch das Hollywood-Kino utopischer Art arbeiten sich an Gesellschaftsformen ab. Dominant eigentlich schon in Richtung Weltgesellschaft. Das ist durchaus auch in der amerikanischen Philosophie, im Pragmatismus und so weiter, um 1900 ist eigentlich die Idee einer World Community hochgradig präsent. Also mit Mead und Dewey und diversen anderen unter explizit demokratischen Verfassungen und so weiter. Und ich glaube, wenn man in Richtung Gesellschaft und vor allem Weltgesellschaft hindenkt und einen bestimmten Plot und die Erzählstrukturen ausrichtet, dann liegt die Tendenz nahe, eher, sagen wir mal, technikfreundlich oder technikfunktional zumindest, zu beobachten und zu beschreiben, im Gegensatz zu einer Gemeinschaftsform. So, und die ist natürlich nicht nur räumlich lokal um ein Vielfaches begrenzter, also typischerweise eben deswegen diese Inselform, sondern natürlich, auch von der Quantität der Population. Und ich glaube, es können sich tatsächlich nur ganz kleine Populationen eher mit einem regressiven Modell des Technik- und Medienumgangs, sagen wir mal, anfreunden und einen entsprechenden Umgang zeitigen, lösen damit aber tatsächlich nicht die Probleme, sagen wir mal, in der Weltgesellschaft. Und vielleicht ist das auch so die Pointierung, die bei Laßwitz ja so eigenartig mit aufscheint, was tatsächlich, also Es gibt sowas wie, sagen wir mal, eine Konstante, sowas wie ein Wissensproblem, soziales Rollenproblem, was Asymmetrisierung oder Reasymmetrisierung anbedeutet und Nahrungsaufnahme. Das gehört grundsätzlich zu einer bestimmten politischen Idee, wie wir gut oder bestens gemeinschaftlich zusammenleben wollen. Und bei Laßwitz ist diese Doppelstellung. Die Chemie, die Universal-Extraktpillen anbietet und gleichermaßen trotzdem Landwirtschaft und Ackerbau. Aber Landwirtschaft und Ackerbau wäre eigentlich eine gemeinschaftliche Angelegenheit. Und die chemische Nahrungsindustrie, könnte man sagen, das wäre vielleicht ein weltgesellschaftlicher Entwurf. Und so in dieses Spannungsfeld würde ich es einhängen.
Sie haben es gerade schön beschrieben, dass es auch daraus die, oder auch aus diesem amerikanischen Pragmatismus und diese Utopie, was die Utopien, die Sie gerade beschrieben hatten, kommt aus der angloamerikanische oder europäische Ecke. Aber ich wundere mich, ob es gibt Utopien aus dem orientalischen Bereich oder aus heute, aus China oder so. Und ich erinnere mich ein bisschen an eine Professor aus der University of Jerusalem, der hier in Erfurt war, in der Max-Weber-Kolleg, Shmuel Eisenstadt, mit seiner Idee von Multiple Modernities. Länder wie in Saudi-Arabien oder in Katar oder wo immer, wo die absorbieren die ganze moderne Technik, aber es gibt keine, nicht notwendigerweise eine demokratische oder gesellschaftliche Änderungen, dass man auf den absolut spitzen technologische Ebene und mit allen Medien und so weiter, aber es ist nichts durchgesicht, es ist eine ganz andere Art von Idealen, sozialer Ideal, der dahinter steht, wie man das benutzen kann.
Also weder empirisch noch historisch kenne ich mich im Feld asiatischer oder indischer Utopien aus. Das Interessante, weil Sie Eisenstadt mit aufrufen, mit den Multiple Modernities, es gibt, könnte man sagen, so etwas wie einen Subkontext, der soziologisch einigermaßen einfach eigentlich mit auszulegen ist, wie diese Utopien, also europäischer Couleur oder teilweise amerikanischer Couleur in der ersten Phase, wie die beschreiben, beobachten und argumentieren. Und das läuft geradezu mit der ganz am Anfang zumindest soziologischen, modellhaften Vorstellung der Entwicklung von Gesellschaftsformen parallel oder das kongruiert geradezu. Also Stratifikation hat sich irgendwie so zum Ende des 18. Jahrhunderts erledigt und ist nicht auf einen Punkt tatsächlich dann schon der Startpunkt für die Moderne, die man dann eben als funktional differenzierte beschreiben kann. Aber es gibt geradezu noch Residualeffekte. Aber entscheidend wäre für viele Soziologen, Habermas, Luhmann und Co., dass zumindest das dominante Strukturprinzip definitiv ausgewechselt wurde. Also es gibt immer noch Stratifikation, zum Beispiel in Organisationen, Top-Down-Effekte. Es gibt natürlich auch segmentierte Strukturprinzipien mit Blick auf Verwandtschaftsverhältnisse und Familie. Aber das sind nicht mehr die dominanten Strukturprinzipien. Also könnte man sagen, es gibt ein bestimmtes evolutionäres Entwicklungsprinzip, das unter anderem auch auf Fortschrittsideen aufbaut und das evolutionär eben unterfüttert wird. Und gleichermaßen hängt das von diesem Technikoptimismus ab, sagen wir mal vor allem dem 18. Jahrhundert, auch mit ab. Was Eisenstadt jetzt macht, mit Blick auf diese ganzen soziologischen Theoriediskurse, ist darauf hinzuweisen, das mag natürlich eine hochgradig interessante Idee für Europa oder teilweise US-Amerika selbst sein, aber das ist eine eurozentrische geradezu Erfindung und Idee, die nicht tatsächlich, weil die Referenz ja Weltgesellschaft sein soll, die nicht für die Weltgesellschaft tatsächlich durchzusetzen wäre. Und Kozelek hat immer die Idee, die Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen. Und das wäre meine Lektüre unter anderem teilweise auch von Eisenstadt. Es gibt sehr wohl noch so etwas, vielleicht ein dominantes Strukturprinzip, aber trotzdem eine Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen. Ja, es gibt technikoptimistische und hochgradig gesellschaftsstrukturell revolutionierte, sagen wir mal, Felder auf diesem Erdball, die unter anderem tatsächlich insofern funktionale Differenzierung betreiben, als jedes soziale Feld oder jedes Funktionssystem einem und nur noch einem autonomen Eigenwert folgt und sich daran bindet. Also nur noch die Religion spezifisch für Fragen der Transzendenz und Immanenz zuständig ist, nur noch die Politik für kollektiv bindende Entscheidungen, die Wissenschaft für wahrheitsfähige Erkenntnis versus Unwahrheit und vieles andere mehr. Und das wäre das dominante Strukturprinzip, von dem man nun auch sagen kann, selbst auch der asiatische Raum bindet sich an, aber mit einer merkwürdigen Aneignung, dass sie diese Eigenwertbindung akzeptieren und gleichermaßen unter vollkommen anderen Strukturverhältnissen durchsetzen. Also man dachte historisch, Ökonomie ist nur unter bestimmten politischen Bedingungen möglich, nämlich unter anderem der Demokratie. Und Chinesen sagen mittlerweile, die anderen betreiben die bessere kapitalistische Ökonomie unter explizit nicht demokratischen Bedingungen. Und das wären so Effekte von Multiple Modernities. Also es gibt nicht nur geradezu den einen Pfad und die eine Evolution, funktionale Differenzierung und funktionale Steigerung der Autonomie, sondern trotzdem die Gleichzeitigkeit der Ungleichzeitigkeit. Und auf die Utopie angewendet wäre dann natürlich das eine interessante Frage, wo tauchen denn eigentlich, oder wo, nee, woher rühren? Oder nochmal anders. Mich interessiert, ob die Utopie einer der Entstehungs- und Entzündungsherde sein könnte für Technik- und Medienwandel. Und andersrum wäre gefragt, woher rührt denn eine bestimmte politische oder gesellschaftliche Idee selbst wiederum her? Also ist die einem bestimmten Modus der Pfadabhängigkeit eines modernen Gesellschaftsbilds selbst entsprungen oder eben genau nicht? Und deswegen müsste, aber das kenne ich dann dummerweise nicht, tatsächlich eine indische, eine japanische oder anderweitige Utopie tatsächlich anderen Gesellschaftsbildern verhaftet sein und deswegen eigentlich andere Pfadabhängigkeiten und Strukturideen vorschreiben und gleichermaßen deswegen auch fortschreiben. Das wäre ein interessanter Gedanke. Habe ich aber, ich meine, Ansätzen empirisch im Petto. Ja. Arbeite weiter.
Ich meine, spannend ist ja, dass wir global in gewisser Weise mit Prozessen der Moderne insofern konfrontiert sind und dann können sich die Inder genauso wenig wie die Chinesen oder die Japaner dem Ganzen entziehen. Wir haben auf der einen Seite diese funktionalen Ausdifferenzierungsprozesse in der Ökonomie, im soziologischen Bereich und dergleichen, also in den Lebensweisen. Aber wir haben natürlich auch das Phänomen der Individuierungsprozesse. Also das, was sozusagen im Mittelalter, in der Renaissance beginnt, in Europa beginnt, ist das nicht. Also sind nicht diese Individualisierungsprozesse, ist das nicht die treibende Kraft, die zum Beispiel dann auch dazu führt, dass unterschiedliche Bereiche immer stärker ausdifferenziert werden, sich voneinander lösen, Abhängigkeiten sich auflösen bzw. neue geschaffen werden. Ist nicht Utopie etwas, was, wenn wir es, wie Sie auch gesagt haben, ja eigentlich immer nur in der Rückschau ordentlich konstruieren können? Ist es nicht etwas, was letztendlich davon abhängig war, einem Grundbedürfnis, sage ich mal, einem menschlichen, einem anthropologischen Grundbedürfnis, und das ist sozusagen die Selbstständigwerdung, also die Individuation.
Die Individuation oder die Individualisierung?
Das ist natürlich eine interessante Frage. Sicher, sicher. Also, sagen wir mal, soziologisch gesehen natürlich eher die Individuation.
So, ja. Ich dachte, wir würden jetzt tatsächlich dann eher auf Individualisierung. Von mir aus mit Jakob Burckhardt, der die Renaissance zumindest so begreift, dass sie tatsächlich erste Emanzipations- und Freisetzungsbewegungen des modernen Individuums eigentlich vor seiner Zeit beschreiben kann. Das Interessante ist natürlich, dass Ihre Argumentation jetzt darauf hinausläuft, ist manchmal gefährlich, mit so Kausalitäten zu spielen, aber manchmal geht es halt nicht ohne Kausalitäten. Das ist ein a priorisches Denkmuster geradezu. Ihre Unterstellung wäre, dass Ihre These im Modus der Kausalität darauf hinausläuft, Individualisierungsprozesse ermöglichen die Veränderung oder ermöglichen und bedingen die Veränderung einer Gesellschaftsform. Ich würde soziologisch tatsächlich genau andersrum drehen und denke da eher gesellschaftstheoretisch und makrologisch. Ich würde sagen, bestimmte gesellschaftliche Strukturbedingungen ermöglichen tatsächlich überhaupt erst Individualisierung. Also die Freisetzung aus bestimmten, nicht zuletzt ständischen Gebundenheiten qua Autonomie und Spezialisierung der verschiedenen sozialen Felder oder Funktionsbereiche. Aber man könnte sicherlich auch andersrum drehen, aber ich bin dann eher tatsächlich irgendwie viel stärker gesellschaftstheoretisch sozialisiert und würde immer von Struktureffekten des Ganzen eher auf den Einzelnen setzen.